Dein Smartphone klingelt, Christian Lindner ist dran und sagt, Herr Staus, ich bin so verzweifelt, ich brauche den Besten. Wie komme ich über 5%?
Da würde ich sagen, lieber Christian Lindner, ich schreibe seit 3 Jahren Blogbeiträge, wie die FDP zu retten ist. und just google me. Nein, ich glaube, die FDP, deswegen ist sie für Junge auch immer weniger wählbar geworden. Sie kann nicht mit einem Anti-Umweltschutzkurs die gleiche Klientel ansprechen, die sie eigentlich mit Modernisierung und Digitalisierung und Fresh Start ansprechen will.
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. 3x die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Ach, was sind das für Zeiten? Herzlich willkommen zur Familienpackung, zum Deep Talk am Mittwoch. Mein Name ist Hajo Schumacher. Viele haben die vergangenen Tage als irgendwie chaotisch, durcheinander, fürchterlich wahrgenommen. Für Journalisten wie mich sind es Festtage, weil einfach irre was los ist. Und ich kenne jemanden, der auch gerade ja vielleicht ein bisschen unruhig ist, oder? Mein lieber alter Freund, Bekannter, Weggefährte, Frank Staus. Schön, dass du da bist.
Das Alte nimmst du zurück.
Die wenigen, die dich nicht kennen, sollten dich kennen, weil du einer der erfahrensten Wahlkämpfer bist. Du hast für Klaus Wowereit, Malu Dreyer, Kurt Beck, auch Olaf Scholz, Peter Tschentscher, wie habe ich vergessen?
Oh, da können wir noch.
Ganz viele. Hast du Wahlkämpfe gemacht?
Ja, genau.
Du hast gelernt, die Älteren erinnern sich.
Pierre Steinbrück, Frank-Walter Steinmeier.
In der Clinton-Kampagne?
Ja.
Wir haben uns 1994 kennengelernt, als du mit Rudolf Scharping 36% geholt hast für die SPD.
Bingo.
Märchenhafte Zahlen, wenn man sich
und
das heute
anguckt. Und es war zu wenig, stell dir das vor.
Und es war zu wenig. Und mit dir kann man natürlich perfekt über die nächsten Wochen reden. Deswegen ist dieser Mittwoch, ganz herzlichen Dank für deine Spontanität, dieser Mittwoch praktisch der Auftakt für die kommenden Dienstage. Weil wir nämlich ein Special machen bis zur Bundestagswahl hin. Der Werber, der du bist, hat natürlich sofort den perfekten Titel ersonnen, 61 Millionen.
Ja.
So, wir helfen euch da draußen auf die Sprünge. So viele Menschen sind in Deutschland ungefähr wahlberechtigt.
Ja, das ist relativ konstant, also außer bei Europawahlen jetzt, weil da ja noch die Jüngeren dabei waren. Ja. Aber bei Bundestagswahlen liegen wir immer so um die 61.
Und sag mal, was glaubst du, egal jetzt wann gewählt wird, wird es eine hohe Wahlbeteiligung geben oder sind die Leute eher so?
Nein, im Gegenteil. Die Leute sind natürlich dann hochpolitisiert, also auch aufgrund des allgemeinen Umfeldes, jetzt auch mit den Wahlen in den USA, die noch stattgefunden haben und dem Ergebnis, das wir ja dann auch ab Januar dann quasi täglich genießen dürfen. Und insofern die Erfahrung zeigt, dass bei vorgezogenen Neuwahlen eine hohe Politisierung stattfindet und die Wahlbeteiligung eher steigt.
Wir müssen jetzt einmal so ein Legal Disclaimer machen. Aufmerksame Zuhörende werden vielleicht schon festgestellt haben, dass es doch durchweg Sozialdemokraten waren und Sozialdemokraten. Für die du, Manuela Schwesig haben wir glaube ich vergessen, für die du campaigned hast. Das heißt, du bist im Herzen, bist du Sozi, aber gleichzeitig auch, und die Leser deines Blogs wissen das, auch deren härtester Kritiker. Also insofern möchte man dich eigentlich nicht in seinem Ortsverein haben.
Ich glaube nicht, dass ich der Härteste bin,
aber
ich bin auf jeden Fall, was Kampagnenführung angeht, da bin ich natürlich jetzt durchaus auch nicht jemand, der sagt, ich bin jetzt hier der Pressesprecher der SPD. Ich habe auch schon für andere gearbeitet, wir haben auch schon für die ÖVP in Österreich gearbeitet, nur um das nochmal korrekt zu sagen und
ja,
ich berate hin und wieder auch Kandidatinnen aus anderen Lagern, aber natürlich, ich bin auch Sozialdemokrat und zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, da war natürlich mein Anspruch, jetzt auch in den USA das Campaigning so zu lernen, dass ich meiner Partei damals helfen konnte, die da auch schon eine gewisse Pechsträhne hinter sich hatte.
Lass uns doch mal unter dem Eindruck der letzten 10 Tage einfach mal so ein paar Fragen durchgehen, die mich wirklich, ja, wo ich auch noch keine abschließende Meinung habe. Ist Olaf Scholz der richtige Kandidat?
Ja, er ist ja der Bundeskanzler und letztendlich ist auch derjenige, der die Vertrauensfrage stellt. Und dieses Wunschdenken, dass wir jetzt jemanden aus dem Hut zaubern, na gut, aus dem Hut gezaubert wäre er nicht, der Einzige, der zur Debatte steht, ist ja Boris Pistorius.
Genau.
Das bringt zwar Sympathiewerte, aber zunächst mal ist es so, erstmal hat er selber, glaube ich, schon mehrfach gesagt, dass er das jetzt nicht wirklich anstrebt. Auf der anderen Seite ist es so, die Zeit ist so knapp. Und wir hatten die Debatte übrigens auch schon mal 2005, als Schröder Neuwahlen durch eine gescheiterte Vertrauensfrage ausgerufen hat, wo auch manche gesagt haben, ist es denn jetzt noch richtig, dass der Schröder nochmal antritt?
Ja.
Aber man darf nicht vergessen, es gibt ja schon auch ein Grundvertrauen und eine Grundkompetenz in die Personen, die die Menschen auch mal gewählt haben. Und natürlich ist die Regierung beschädigt, natürlich ist auch Scholz beschädigt, weil die Regierung beschädigt ist. Auf der anderen Seite verspreche ich mir schon für die SPD am meisten daraus, dass es eben diese Duellsituation Scholz gegen Merz gibt, weil das ist schon ein qualitativer Unterschied.
Da kommen wir gleich noch zu. Du hast 2005 erwähnt, für die, die damals noch nicht so
geboren waren
oder das noch nicht mehr so auf dem Schirm haben.
Ja, die gibt es auch mittlerweile, weil das
so,
ja schon.
Da gab es auch vorgezogene Neuwahlen. Ja. Es hätte eigentlich 2006 gewählt werden sollen im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft. Stichwort Sommermärchen. Ja. Schröders Kalkül war, wenn der Klinsmann da mit seinen Jungs gut performt, dann gewinne ich auch die Wahl. Dummerweise gingen reihenweise Bundesländer verloren, also Landtagswahlen. Und ja, das Wichtigste war NRW, das ging dann auch verloren. Und dann sagten Müntefering, Schröder und Doris Schröder-Köpf damals, so stand es hier und da zu lesen, Neuwahlen. Wo sind die Parallelen zu heute?
Ich erinnere mich sehr gut, als wäre es gestern gewesen, weil ich es war der Wahlabend in Nordrhein-Westfalen und ich habe damals die Kampagne von Pierre Steinbrück begleitet und ich saß da im Apollo-Theater, wo die rauschende Wahlparty der SPD NRW stattfand. Aha. Also es waren natürlich alle total betröppelt, weil wir nach fast 40 Jahren zum ersten Mal das Land verloren hatten. Aber da kam diese Ansprache von Münte.
Ja.
Und eine halbe Stunde später kam ein Anruf von Willy Brandt aus bei mir, könnt ihr jetzt reinspringen in die Neuwahlen. Und damals war der Ablauf so, also Schröder, Müntefering haben das angekündigt am 22. Mai. Die Vertrauensfrage wurde aber erst am 1. Juli gestellt. Und die Wahl fand dann statt am 18. September, was auch daran lag, dass der damalige Bundespräsident Köhler sich noch ein bisschen Bedenkzeit ausgerechnet hat. Und der Bundespräsident hat ja 21 Tage Bedenkzeit und auf die kommen dann die 60 Tage. Das heißt,
gute fünf Monate.
Und wir hatten ja schon mal eine vorgezogene Bundestagswahl unter Kohl. Das war eine andere Geschichte, weil er hatte ja ein konstruktives Misstrauensvotum gewonnen, 82. Das war im Oktober und die Wahl war dann im März. Also, da waren 6 Monate, sechs Monate. Also das war eigentlich bisher immer der Zeitraum, in dem man auch erachtet hat, dass ein Wahlkampf, also auch als demokratisches Element, also die Leute müssen sich ja auch damit beschäftigen können und müssen Programme erarbeiten können, müssen Kandidaten kennenlernen. Das hat man immer für gut befunden, das in diesem Zeitraum ablaufen zu lassen.
Und das ist ein Punkt, den gestehe ich, habe ich bei meinen ersten Reaktionen ein bisschen unterschätzt. Ich
gehörte viele deiner Kolleginnen.
Nee, ich gestehe, da war ich vielleicht ein bisschen kurzatmig, weil ich habe gesagt, komm, jetzt lass uns den Scheiß hinter uns bringen.
Kann ich auch gut verstehen.
Ist wie so eine Operation, ne? Da willst du nicht ewig lange warten, sondern mach hin. Unter dem Eindruck natürlich auch 20. Januar Trump inauguriert und. Auf der anderen Seite, und das ist dein Punkt, und den finde ich demokratietheoretisch nicht nur bedenkenswert, sondern eigentlich unverhandelbar, letztendlich wählen wir ja unsere Abgeordneten.
So ist es.
Und jetzt stellt euch alle zu Hause mal die ganz ernsthafte Frage, wer sind eigentlich eure direkt zu wählenden Abgeordneten in eurem Wahlkreis?
Viele sind ja, viele ich würde können sie gar nicht kennen, weil sie noch gar nicht nominiert sind.
So. Das heißt, um die zu nominieren, demokratisch, ordentlich, mit Mehrheiten, um die kennenzulernen, um denen auch die Chance zum Wahlkampf zu geben, klar, braucht es Zeit. Es geht nicht nur um die Frage Scholz oder Merz.
Ja, und es gibt auch Fristen.
So.
Es gibt auch demokratische Abläufe, die im Parteiengesetz vorgeschrieben sind. Die kann man auch nicht einfach vorgezogene Neuwahlen hin oder her verändern. Das heißt, du könntest sagen, okay, wenn jetzt alles quietscht und drückt und dann kriegt man das vielleicht irgendwo hin, aber was auf jeden Fall nicht mehr der Fall wäre, ist, dass du einen Wahlkampf um politische Themen hast. Und wie gesagt, es gibt viele Wahlkreise, in denen die Parteien zum Teil ihre Kandidatinnen noch gar nicht nominiert haben. Die müssen dann natürlich nochmal abgesegnet werden. Dann werden auch die Landeslisten erstellt für die Listenwahl. Das muss dann alles ja auch nochmal in Fristen eingehalten werden. Wir haben übrigens auch Newcomer-Parteien, die vielleicht da auch noch nicht so ganz firm sind, wie das funktioniert. Oder auch noch gar nicht alle.
Zum Beispiel, fiel mir ein.
Ja, auch das BSW.
Richtig.
Das BSW ist noch alles schon alles final geklärt wäre. So, und wir haben jetzt im Prinzip Mitte November.
Ne? Ja.
Und dann wissen wir auch alle, wie rational wir drauf sind, ungefähr zwischen dem 15. Dezember und dem 15. Januar.
Du meinst, er sollte sich das Volk vor sich selbst in Sicherheit bringen und lieber
ja,
und nicht
tut
wählen.
Ja, tut es ja meistens auch. Ja. Und das heißt, du kannst aber auch vergessen. Also ganz ehrlich, ich finde es respektlos auch gegenüber den Kandidaten und den Kandidatinnen und den vielen Wahlhelfern. Die kommen ja noch dazu. Ich meine, ja, Berlin braucht alleine 3000 Wahlhelfer am Wahltag.
Ja.
Berlin alleine, ja. Und das heißt, die müsste man jetzt alle zwischen Weihnachten und Neujahr quasi rekrutieren.
Schulen.
Und verpflichten.
Ja, okay, und okay, okay.
Die Frage ist, warum?
Ja. Also es gilt Gründlichkeit vor Eile.
Naja, das ist auch anfechtbar. Das ist eben, die Bundeswahlleiterin, klar, einer der Punkte, der sie genannt hatte, war ja tatsächlich die Frage der Anfechtbarkeit. Das müssen ja auch
schon richtig. Aber der andere Punkt mit dem mangelnden Papier, den fand ich ein bisschen schwach, ehrlich gesagt. Ich fand es sehr lustig, dass Polen gesagt hat, wir können euch aushelfen, falls ihr Papiermangel habt.
Ja, ich wusste nicht, dass Polen jetzt das Papierland ist, aber ganz ehrlich, so an den Haaren herbeigezogen war es auch nicht, weil wir hatten 2005 eine Papierknappheit.
Gut, okay. Und, aber es findet kein Marathon statt, es ist zumindest aus Berliner Sicht schon mal positiv. Du hast jetzt wahnsinnig wortreich meine Frage nicht beantwortet, nämlich die Parallelen zu 2005.
Okay.
Also ein sehr angeschlagener Gerhard Schröder, ein sehr angeschlagener Olaf Scholz. Da so viel Parallele darf schon mal sein.
Es gibt aber mehr Unterschiede als Parallelen. Also ich kann aber auch auf die Parallelen
eingehen. Nee, egal was.
Also der absolut eklatanteste Unterschied ist natürlich, dass diese Regierung gescheitert ist und die Regierung von Schröder war es nicht. Er hatte eine klare rot-grüne Mehrheit im Parlament. Das war ja auch der Grund, warum Köhler damals gesagt hat, ich muss das prüfen, weil eigentlich sind die Voraussetzungen ja gar nicht gegeben.
Wir sind ja regierungsfähig.
Wir sind regierungsfähig und es war ja auch so, dass ja Teile der SPD-Fraktion sich dann bei der Wahl enthalten mussten, damit es überhaupt aufgeht, dass das Misstrauen quasi, beziehungsweise nicht das Vertrauen ausgesprochen wird. Das heißt, das ist der eine Unterschied. Er wollte also diese Wahl zu diesem Zeitpunkt herbeiführen. Seine Argumentation war, würde ich im Nachhinein sagen, vergleichsweise dürftig, weil er hat gesagt, ich habe keine Mehrheit mehr in meiner eigenen Partei. Das stimmte so aber nicht, sondern es war eine rein taktische Entscheidung zu sagen, ich ziehe das vor. Das heißt, dieser Unterschied ist insofern wichtig, weil wir, wie gesagt, eine Mehrheit hatten, die auch eine Mehrheit im Parlament hatte und die auch Gesetze verabschieden konnte in dieser Zwischenphase.
So, unterschiedlich sind die KandidatInnen. Damals war es Angela Merkel.
Ja.
Heute ist es Friedrich Merz. Wir erinnern uns, Angela Merkel war damals eine glühende Verfechterin eines Programms, hieß Neue Soziale Marktwirtschaft, hat sich ein bisschen den alten Erhard zur Beute gemacht, war aber, wenn man das jetzt mal so im linkssozialen Terminus bezeichnet, irgendwas Neoliberales. Ne?
Also ja, das unterscheidet sich ja dann eigentlich nicht von dem Merz von heute.
Das ist die entscheidende Frage. Ja. Guckt sich Friedrich Merz jetzt diesen 2005er Wahlkampf an und sagt, dass ich jetzt hier für Wirtschaft und Finanzen stehe, das weiß das Land. Ich gehe jetzt nur noch in Kitas, Seniorentagesstätten und Bedürftigenheime, um mein soziales...
Das macht er nicht und das würde ich ihm auch nicht raten, weil ich meine, Friedrich Merz in der Kita, das funktioniert einfach nicht. Ne? An seiner Stelle würde ich im Prinzip genau das machen, was er macht, nämlich auf einen schnellen Wahltermin drängen, damit nichts mehr anbrennt, weil im Moment ist das natürlich auch in der Bevölkerung noch eher so ein Schockmoment, wo man sagt, okay, lassen Sie uns hinter uns bringen und lassen Sie neue Regierung wählen. Das ist gut für ihn. Wir haben allerdings erlebt, eben 2005, genau das, was du angesprochen hattest, dass Merkel mit einem sehr neoliberalen Programm gestartet ist, unterstützt auch noch von der FDP, von Westerwelle. Mhm. Die Älteren unter uns erinnern vielleicht auch das schöne Bild, wo sie zusammen im Cabrio so eine Art Honeymoon schon gefeiert hatten.
Ja.
Und auf der Strecke haben die Leute gemerkt, Moment mal, das will ich ja gar nicht. Ich wollte den Schröder nicht, weil er mir durch die Agenda 2010 zu unsozial war.
Ja.
Aber die sind ja noch viel unsozialer. Und das brauchte eine gewisse Zeit.
Ja, ganz kurz fürs Protokoll. Angela Merkel lag damals mit ihren besten Werten wo?
Bei 48% alleine.
48?
Ja, alleine die Union. Ohne FDP.
Also noch 15 mehr als Friedrich Merz jetzt.
Absolute Mehrheit der Sitze.
Boah.
Und das war noch im Juni, also unmittelbar 22. Mai, wie gesagt, war ja die Ankündigung.
Ja.
Und das war in den ersten Wochen war das die Situation. Deswegen sah das nach einem absoluten Homerun aus. Wie gesagt, es war sogar noch die Frage, ob sie überhaupt die FDP brauchen würde.
Ja.
Und der Wahlkampf ist dann aber gänzlich anders verlaufen, als sie sich das vorgestellt
und hatte. Am Ende lag sie mit 35, irgendwas Prozent gerade
mal ein Prozentpunkt vor der SPD mit 34.
Ich habe noch dieses Bild, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, Wahlkampfabschluss oder so, Schröder, der keine Stimme mehr hatte, der irgendwie so den Rest von Gutturallauten aus seiner Rotwein- und Zigarren-gereizten Kehle presste. Aber man hatte den Eindruck, boah, der Mann gibt alles.
Ja,
und da war so wie Schweini mit dem Cut bei der WM. So oder aber das sind
also
so
diese Heldengeschichten. Ich habe 2005 war das letzte Mal, dass ich überhaupt diese Massen in Deutschland erlebt habe. Ne? Also, dass du sagst, okay, wir haben 12.000 Leute auf dem Gendarmenmarkt, wir haben 15.000 in Frankfurt, wir haben wirklich überall, wo er war, hat ja am Ende noch extra quasi Stops aus dem Handgelenk geschüttelt quasi.
Ja, genau.
Weil er da ziemlich druff war, was die ganze Geschichte anging. Und es gab da natürlich auch, wir wissen ja, wie druff er war an dem legendären Wahlabend.
Ja.
Dass er dann auch
noch so ganz
das mit dem Prozent, mit dem fehlenden Prozent noch nicht so ganz realisiert hatte.
Aber das war so eine ähnliche Phase wie bei Olaf Scholz auch. Ne? Man hatte den Eindruck, so richtig realisiert haben sie noch nicht, was das bedeutet.
Und das ist natürlich das einerseits das Wahlkampftier Schröder. Auf der anderen Seite war Merkel zu diesem Zeitpunkt natürlich auch noch nicht im Augen der Bevölkerung final definiert. Das war ja auch nicht die Angela Merkel, die dann 16 Jahre später aus dem Amt geschieden ist.
Das war eine ziemliche Wundertüte.
Ja, so die Leute wussten eigentlich nicht so richtig, was ist denn jetzt da und wie steht die denn da? Sag mal so, die Leute hatten das Gefühl, im Prinzip regieren die schon und die SPD ist schon Opposition, bevor er überhaupt gewählt ist.
Mhm.
Und das hat die CDU so unter Druck gesetzt, dass sie auch quasi schon angefangen hat zu regieren, obwohl sie noch gar nicht gewählt war und mit Programmen um sich geworfen hat. Und eines davon war dieses berühmte Steuerprogramm von Herrn Kirchhoff, einem Professor aus Heidelberg, wie er dann tituliert wurde, das extrem neoliberale Züge hatte. Und das ist dann aber auch von der Presse, auch von der konservativen Presse, total zerpflückt worden, sodass gerade in der Steuerpolitik die Kompetenzwerte der Union komplett kollabiert sind und die SPD dann nochmal rankam. Das heißt, am Ende haben die Leute gesagt, Moment mal, also sie wollten eigentlich am Ende genau das, was sie auch bekommen haben, nämlich eine große Koalition.
Mhm.
Wahrscheinlich hätten sie am liebsten eine große Koalition noch unter Schröder gehabt zu dem Zeitpunkt. Da hat es aber nicht ganz gereicht. Aber wie wir wissen, ist die Geschichte dann für Frau Merkel nicht so schlecht ausgegangen auf der Strecke.
Dein Smartphone klingelt, unbekannte Nummer. Hallo Herr Staus, hier ist Friedrich Merz. Ich habe gehört, Sie verstehen was von Wahlkämpfen. Wie kann ich meinen sicheren Wahlsieg jetzt eigentlich noch vermasseln? Sagen Sie mir mal meine drei schlimmsten Fallstricke oder Fallgruben, in denen ich abtauchen kann.
Ja, also ich sag mal, wenn er vor ein paar Tagen angerufen hätte, hätte ich ihm gesagt, zu sagen, dass er sich vorstellen kann, dass Christian Lindner auch unter ihm Finanzminister ist, ist zum Beispiel so eine Geschichte, die hätte ich ihm nicht zwingend geraten.
Weil
die Leute gar nicht wollen, dass der Mann Finanzminister bleibt. Sie wollen
aber er hat sich doch verabschiedet mit den Worten auf Wiedersehen seinen Ministerialen und nicht lebe wohl.
Ja, aber das hat vielleicht auch mit Eigenbild und Fremdbild
und okay, so Lindner für einen Staus.
Nein, die Leute wollen jetzt auch nicht eine Fortsetzung des gleichen Gewürges, nur mit Lindner dann in einer GroKo. Also okay, mein erster Punkt wäre erstmal wirklich intensiv nachdenken, bevor man spricht.
Mhm.
Zweitens, die neoliberale Seite einen Ticken zurücknehmen und den Leuten nicht Angst machen dafür, dass für ihre Rente und für ihre Wohnung und für was auch immer nicht mehr genug übrig bleibt. Der nächste Punkt ist, sich möglichst auf die Ratgeber, die er hoffentlich hat, verlassen und das Portfolio ein bisschen ausbreiten, damit wir jetzt nicht alleine bei wir sparen, bis es quietscht, Aussagen sind. Die kommen auch nach wie vor nicht so dolle an.
Ja.
Und mögliche Kommentare, dass Frauen nicht regieren können, was man ja an der letzten Verteidigungsministerin gesehen hätte und so weiter, die sollte man auch einfach stecken lassen.
Okay, dann sind wir wieder bei Punkt 1, erst nachdenken.
Punkt 1, so schnell wie möglich wählen, Punkt 2, die Klappe halten, Punkt 3, winken und möglichst wenig
Wenn du dir den Kandidaten Merz jetzt mal wirklich so mit den schönsten und leuchtendsten Farben anlackierst,
ja.
Wie müsste der idealtypisch bei den deutschen Wählerinnen und Wählern rüberkommen. Da ist dann sowas wie Zuverlässigkeit.
Friedrich Merz ist ein unabhängiger Geist, das hat er mehrfach bewiesen. Er ist nicht angewiesen auf die Politik, er ist sogar aus der Politik ausgestiegen, als er gemerkt hat, er kommt da nicht mehr weiter.
Also Unabhängigkeit.
Er ist unabhängig, er hat lange auch in der Wirtschaft gearbeitet, er versteht was davon.
Er kennt die andere
Seite.
Er weiß,
was jetzt gemacht werden muss. Er hat gute Verbindungen. Er ist jemand, der markant auftritt und die Interessen Deutschlands in Europa und der Welt standfest vertritt. Und er ist wertkonservativ und wird Deutschland nicht überrumpeln mit Fortschritt.
Spielt das Sauerland eine Rolle? Also Sauerland ist bodenständig, ist Bier, ist schützenfest, ist wirtschaftlich durchaus erfolgreich. Ist das was, womit man spielen kann?
Ja, ich fürchte, es steckt für den Rest der Bevölkerung ein bisschen viel Sauerland in ihm. ich hätte mir eigentlich, man kann ja nicht dafür, wo man herkommt, das ist ja auch sicherlich kein Makel.
Du kommst aus Freiburg.
Ich bin da geboren, aber ich komme eigentlich, also aufgewachsen bin ich in einem kleineren Ort, in Wiesloch bei Heidelberg. So klein war es auch nicht.
Auch nicht
aber,
besser.
Aber klein genug. Ja, aber man kann das ja, wenn man hinaus in die Welt geht, kann man ja Teile davon bewahren und auch Teile davon hinter sich lassen. Und
ja,
diesen zweiten Teil, den habe ich bei Merz noch nicht so richtig wahrnehmen können, vor allen Dingen, was die konservativ-kulturelle Ebene angeht. Also ist halt sehr, sehr stagnativ, was jetzt die Veränderungen auch in der Gesellschaft, im Frauenbild, in der Zusammensetzung der Gesellschaft, also viele Dinge, die ihm halt auch im Zusammenhang mit unseren ausländischen Mitbürgern oder mit den Deutschen, die hier mit Migrationshintergrund sind, alles zu Frauen, was auch immer, you name it. Also er hat da immer, du merkst einfach, das ist nicht seins, ja. Und er ist da immer noch im Sauerland verhaftet.
So. Lasse uns mal Friedrich Merz, dem werden wir uns sicherlich noch intensiver widmen in den nächsten Wochen. Was mich total interessiert, ist du als professioneller Beobachter. Wir haben ja nun alle damit gerechnet, dass es zumindest mal zu einem großen Ampel-Showdown kommt. Wie es ausgehen würde, war auch noch nicht so ganz klar. Ich hätte gedacht, Trump würde die Reihen eher schließen als so eine Art gemeinsamer Gegner. Okay, jede Theorie ist anders. Wie viel Wahlkampf hast du im Ampel-Ende eigentlich schon entdeckt? Weil ich hatte den Eindruck, zum Beispiel dieses 18-Seiten-Papier von Christian Lindner, ne, mit der historischen Anlehnung an Lambsdorff, an 82. Das war ja nicht nur ein Scheidungspapier, das war ja auch sowas wie, hierfür stehen wir und wenn wir raus sind, das machen wir dann.
Ja, ich meine, das war ja kein Papier, als Grundlage für eine Regierungsverhandlung er kannte ja seine Koalitionspartner, hoffe ich, in den 3 Jahren zuvor.
Ja.
Und insofern war das halt ein reines, ich meine, dieses Papier hatte das Niveau, das hätte dir ein 16-jähriger Juli aus sämtlichen Satzbausteinen irgendwie zusammenkopieren können, in recht kurzer Zeit. Aber es war auf jeden Fall ein Scheidungspapier. Auf der anderen Seite, ich habe das schon ein paar Wochen vorher auch auf den anderen Seiten festgestellt, dass sie sich ja langsam warmlaufen, eventuell auch zu einem Termin, der früher stattfinden könnte, weil ich glaube, viele haben sowohl bei den Grünen als auch bei der SPD haben Lindner wirklich als nicht mehr berechenbar eingestuft und sind sich nicht sicher, ob der nicht früher oder später einfach die Brocken hinschmeißt. Und insofern, man hat das gemerkt, dass die Grünen quasi ihre Kanzlerkandidatur relativ früh geklärt hatten.
Ja.
Die Union hat es ja auch früher geklärt.
Ganz kurz, wo wir bei den Grünen sind, ich finde, Habeck hat sich recht schlau verhalten, weil er sich einfach rausgehalten hat.
Ja.
Er hat sich so ein bisschen auf die Scholz-Seite geworfen, hat aber dann auch irgendwelche Geschichten erzählt. Ach, war immer so lustig mit Christian Lindner, der hat so einen trockenen Humor oder sowas.
Ja.
Also Habeck hat sich da so ganz schlau nicht auf die Seite der Schuldigen gestellt.
Ja, ob ihm das jetzt am Ende hilft, weiß ich auch nicht, weil es ist ja nicht die Zeit, um sich nicht zu positionieren. Ja, aber nochmal zurückzukommen. Was mich hellhörig gemacht hat, war Scholz vor 2,5, 3 Wochen im Umfeld der wirtschaftspolitischen Debatten, wo er doch sukzessive, aber für seine Verhältnisse deutlich von der Schuldenbremse abgewichen ist. Das hat er so bisher nicht gemacht. Er hat klar gesagt, wir brauchen mehr Investitionen und daran ist es ja am Ende auch gescheitert, dass er gesagt hat, wir brauchen definitiv mehr Investitionen in Deutschland, ohne sozialen Kahlschlag herbeizuführen. Und das war auch schon angelegt. Also da war er relativ deutlich. Wobei er ja vorher eher als jemand galt, der jetzt schaut, dass er diese zumindest nicht unnötige Schulden macht. Das hat er ja, immer auch betont. Aber es war schon angelegt, dass man da eine Grundanlage eines SPD-Wahlkampfs schon raushören konnte.
Diese, ich nenne es einfach mal Niedermache, also diese Abrechnung mit Lindner direkt am Abend der Trennung. Also manche sagen, uiuiui, das war der beste Scholz aller Zeiten. Ich fand, da hat mir zu viel der Parteipolitiker und zu wenig der Bundeskanzler gesprochen. Aber war das auch schon ein Versuch, so zu sagen, Lindner hat dieses Ding hier in die Luft gesprengt, der ist schuld, der hat die Bombe gelegt?
Also ich sag mal so, am Ende der Rede von Scholz hatte man zumindest keine Fragen mehr, wer aus seiner Sicht dafür verantwortlich war.
Aber
ich bin bei dir, mir war das auch zu viel. Einfach, mir war es nicht zu viel von der Härte. Ich hab nur gedacht, es wurde zu oft wiederholt.
Ja.
Also ich meine, ich finde, du hättest das in einem klaren Statement
es hat auch ein konzentrieren eleganter können.
Satz es kam aber dann noch dreimal, dann kam nochmal und zum Schluss nochmal, da bin ich bei dir. Aber leider ist dadurch auch untergegangen, es wäre aber so oder so untergegangen, was er drumherum gesagt hat, weil er hat ja sehr präzise gesagt, worum es ihm geht und was jetzt wichtig ist. Und er hat ja vor allen Dingen diesen Punkt, den ich vorhin auch schon mal genannt hatte, sehr klar herausgearbeitet, dass er der Meinung ist, wir müssen auf der einen Seite die Ukraine unterstützen und angesichts des Machtwechsels in den USA erst recht. Wir müssen auf der anderen Seite aber auch in unsere Infrastruktur investieren, wir müssen unsere Wirtschaft stärken. Und wir dürfen das nicht auf Kosten des sozialen Zusammenhalts machen. Mhm. Deswegen ist er ja der festen Überzeugung, dass auch die Schuldenbremse jetzt schon die Ausrufung einer Notlage möglich macht. Und diese 15 Milliarden, wo Lindner sagt, das wäre quasi das gewesen, woran es gescheitert ist. Man hätte ihn quasi genötigt. Die Verfassung, das ist ja alles mittlerweile schon x-mal widerlegt. Das ist ja auch gar keine Summe, die jetzt in der Größenordnung ist.
Wobei ganz kurz zu den Fakten, es gibt diese Ausnahme, ne? Also es muss eine Notlage, eine objektive da sein, ist die Wahl von Trump inklusive der Aussicht, dass er sein NATO-Engagement für die Ukraine vermutlich zurück. Ist das Notlage genug? Kann man jetzt?
Nee, nicht die Wahl von Trump, sondern tatsächlich die das Anhalten des Krieges.
Ja, das also
der Krieg gut. Ist ja nicht zu Ende. Ne?
So, also die Schuldenbremse erlaubt dann nochmal, ich sag mal, Nachschlag.
Ja, die Schuldenbremse
für das eine Jahr. Das heißt, sie wird nicht abgeschafft, sondern sie wäre nur gelockert worden.
Ja, aber du kannst dann eben durch eine Notsituation eben einmalig etwas aufnehmen, was, ja gut, ich meine, das ist vielleicht ein bisschen thematisch tief, aber wir sind das einzige G7-Land mit einer Verschuldung, die in den Zeiten von Corona und Ukraine-Krieg und Inflation gesunken ist. Das heißt, wir sind ungefähr von 68% der Schuldenquote im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt sind wir auf 62 oder 63% gesunken.
Der Rest der Welt ist neidisch.
Und der Rest der Welt ist nicht neidisch, sondern der Rest der Welt hat Wirtschaftswachstum, weil sie genau das Gegenteil gemacht haben.
Hau raus.
Hau raus, hau rein. Und wir sind das einzige G7-Land mit einer Schuldenquote unter 100%.
Ja.
Das heißt, wir sind jetzt nicht nur der Klassenbeste, sondern wir haben ja dann aufgrund dieser Erfindung jetzt eben auch die Folgen zu tragen, dass eben in diesem Land zu wenig investiert ist, während unsere Konkurrenten eben deutlich investieren und auch Wachstum haben. Und auch die USA haben natürlich mit dem Inflation Reduction Act in Größenordnungen investiert in ihre Infrastruktur und haben jetzt 2,5% Wachstum und wir nicht.
Kurze Prognose, es ist wirklich viel zu früh, aber es interessiert mich trotzdem. Wird ein Kanzler Friedrich Merz die Schuldenbremse beibehalten?
In dieser Form nicht, weil da hängen ihm ja seine eigenen Ministerpräsidenten schon in den Ohren. Das heißt, es wird vielleicht etwas an der Schuldenbremse korrigiert werden. Vielleicht wird einfach der Satz geändert, welcher Prozentsatz jetzt erlaubt ist. Aber egal, welche Regierung drankommt, sie muss mehr investieren. Die Länder müssen mehr investieren. Wir haben hier in Berlin eine Situation, dass die Bildungsministerin die Klassenfahrten für die Schüler streicht.
Die Zuschüsse, ja.
Also ich meine, das ist doch alles absurd. Ja.
Und, in der Tat, in der Tat.
Insofern wird da auch Friedrich Merz nicht drum rumkommen.
So, jetzt die hammerste Hammerfrage am Schluss. Weil nur du kannst sie beantworten.
Ja.
Dein Smartphone klingelt, Christian Lindner ist dran.
Ja.
Und sagt, Herr Staus, ich bin so verzweifelt, ich brauche den Besten. Wie komme ich über 5%?
Da würde ich sagen, lieber Christian Lindner, ich schreibe seit 3 Jahren Blogbeiträge, wie die FDP zu retten ist. und just google me.
Nein, wenn du für die wenigen etwas. Menschen in Deutschland, nein, die deine Blogbeiträge nicht gelesen haben.
Für die ganz wenigen. Die waren ja schon fast persönlich an ihn. Nein, weil ich bin ja auch ein bisschen verzweifelt. Ich bin ja noch... gehöre noch zu der Generation, wo die FDP irgendwie einfach dazugehört.
Sozialliberal.
Ja, das auch noch. Aber nein, ich glaube, die FDP muss dringend, deswegen ist sie für Junge auch immer weniger wählbar geworden. Sie kann nicht mit einem Anti-Umweltschutzkurs die gleiche Klientel ansprechen, die sie eigentlich mit Modernisierung und Digitalisierung und Fresh Start ansprechen will. Und dass die Leute, die sie durch diesen sexy Wahlkampf zweimal hintereinander gewonnen hat, ja, durch diesen jungen, modernen, digitalen, wir gehen nach vorne, wir
nehmen
das alles auf, wir bringen das ein bisschen nach vorne. Die haben alle diesen neoliberalen Quatsch nicht gewählt und vor allen Dingen haben sie nicht dieses Anti-Umweltschutzprogramm gewählt. Die wollten eine moderne, frische Partei mit einem jungen, von mir aus auch attraktiven Vorsitzenden und sie haben es vergeigt, indem sie sich eigentlich immer stärker ins konservative Lager, ins erzkonservative Lager. Sie sind jetzt die super Diesel-Nostalgiker, sie sind die Umweltschutz.
Kubicki-Partei.
Ja, Kubicki. Und natürlich mit Kubicki, seiner Frauenfeindlichkeit und dem ganzen reaktionären Quatsch. Das heißt, sie sind das Gegenteil von modern. Und Lindner hätte eigentlich das Potenzial gehabt, in der Persönlichkeit, im Auftreten, wirklich eine moderne politische Kraft in Deutschland zu sein. Er hätte auch noch sogar Wählerinnen und Wähler von Grünen holen können, die damit unzufrieden sind, was die machen, wenn er nur ein Mindestmaß an tatsächlicher Modernität ausstrahlen würde. Und das ist
so. Und wie kommt er jetzt über 5% mit dem Slogan, diesmal aber wirklich modern?
Nein, ich glaube, er darf sich nicht reduzieren auf die Frage Schuldenbremse ja oder nein. Mm. Er ist offensichtlich der Meinung, dass das sein einziges Kapital ist. Ich glaube, die FDP hätte grundsätzlich mehr Kapital. Sie ist ja auch eine gesellschaftspolitisch im Prinzip auf vielen Feldern fortschrittliche Kraft, die ist aber total, das ist alles total hinten runtergekippt, weil einfach ein paar Komponenten nicht zusammenfinden.
Lass uns zum Schluss noch mal ein bisschen über unsere sehr spontan entstandene Serie, unser Spezial bis zur Bundestagswahl, wann immer sie auch sein wird. Wir sagen mal zwischen Mitte Februar und Mitte März wird es passieren, mehr oder weniger. Worüber wollen wir reden die nächsten Dienstage?
Oh, es bleibt genug. Also wir können schon mal drüber reden in den nächsten, im nächsten Runde. Was passiert jetzt eigentlich gerade? Was passiert jetzt wirklich in den Parteizentralen? Was passiert in den Parteien? Was passiert aber auch in all den Umfeldern, die damit zu tun haben? Die nächste Frage ist, ich glaube, wir werden diese Strategieentwicklung wirklich Schritt für Schritt nachverfolgen können. Und wie du ja schon gemerkt hast, ich bin durchaus auch in der Lage, Strategien für die anderen
mal
mitzudenken. Wir haben ein paar Akteure, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. BSW, AfD und wer da sonst noch sich so tummelt, das werden alles Faktoren werden. Und wir werden mal schauen, ob die Idee, dass wir tatsächlich einen Wahlkampf über die Zukunft der Republik, aber auch über die Zukunft des Staates und auch des Sozialstaates, ob wir den hinbekommen, weil das würde auf der anderen Seite auch bedeuten, dass vielleicht die Themen, die jetzt bis vor ein paar Wochen virulent waren, wie Migration und andere Themen, dass sie vielleicht gar nicht mehr die Rolle spielen, die Parteien, die jetzt bei den Ostwahlen davon profitiert haben, es sich wünschen würden. Und insofern, das bleibt alles sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, die Bundestagswahl 2005 hat sich in den letzten 14 Tagen entschieden. Wer jetzt davon ausgeht, das ist alles irgendwie schon easy und klar. Wir werden außerdem Akteure beleuchten, wie unseren Freund Söder, der jetzt schon wieder bei Merz dazwischen quetscht.
Das ist der Hammer, ne?
Und sagt, naja, eigentlich geht's ja nur mit der SPD und was willst du noch? Und
der kann es nicht ertragen, wenn er mal einen Tag lang.
Wir werden natürlich auch sehen, wie geschlossen bleibt die SPD, wie geschlossen trägt sie den Kanzler.
Ja.
Wir werden schauen, was passiert bei der FDP. Ich meine, wir haben ja auch über Herrn Wissing nicht gesprochen. Das war ja auch nochmal ein ordentlicher Schlag ins Kontor bei Lindner.
So, also zwei Sachen,
langweilig.
Zwei Sachen, die du unterschlagen hast aufgrund deiner legendären Bescheidenheit. Du hast ja tatsächlich, als Olaf Scholz erster Bürgermeister in Hamburg war, hast du ja tatsächlich mit ihm physisch im War Room oder wie immer das heißt, also in der Zentrale gesessen und hast das Weiße im Auge des Kandidaten gesehen. Du hast seine Hoffnung, seine Ängste, seine Freuden, wenn er sowas überhaupt hat, alles mitgekriegt. Also das interessiert mich auch, wie viel von dem, was wir so wahrnehmen an Olaf Scholz, ist das wirklich, hat der sich verändert? Also das, darüber können wir auch noch reden. Eines, na, das drückt mich jetzt noch ein bisschen. Trump. Du wusstest natürlich, dass er Erdrutschsiegerartig gewinnen würde, so wie wir alle.
Nee, ich habe sogar, also nein, na gut, ich meine, im Grunde unseres Herzens war das die wahrscheinlichere Variante, aber ich habe mich nicht getraut dagegen, also nicht gegen Harris zu wetten, weil ich einfach immer noch bis zuletzt gehofft hatte, ja. Aber jetzt ist es, wie es ist. Ja, genau.
So, und wenn du dir diesen Wahlkampf wirklich nur in drei Sätzen noch mal kurz vergegenwärtigst. Deutsche Beobachterinnen und Beobachter sind ja immer noch irgendwie geschockt oder irritiert, weil das amerikanische Wahlvolk ja angeblich irgendwie doof ist, weil sie Trump wählen. Das kann man so sehen, ist aber vielleicht auch eine bisschen arrogante Verkürzung.
Ja, ich zunächst mal, wir sind ja Polit-Junkies und wir gehen ja immer davon aus, dass die Amerikaner jetzt, weil wir das alle tun, irgendwie die einen schauen Fox und die anderen schauen MSNBC und die anderen schauen CNN und was weiß ich, die meisten Amerikaner schauen überhaupt nichts davon.
Ja.
Das heißt, viele werden da wählen gegangen sein, die keine Angst hatten jetzt vor einer Entwicklung von Trump, weil sie auch vieles, was da gesagt wurde, so gar nicht mitbekommen haben. Und was bei uns wirklich wahnsinnig unterschätzt wird, ist, was für ein Haushaltsname, was für ein Household Name Trump ist. Also selbst als ich 92 dort gelebt habe, war Trump schon bei allen bekannt und er hat die Bekanntheit erst noch gesteigert durch The Apprentice, durch die TV-Show. Ja. Der Mann ist ein American Idol, will ich mal sagen, und has been around for 40 years und die
sag
Leute
mal,
haben einfach nicht das Gefühl, dass das der Diktator
sag
der
mal,
Zukunft
irgendjemand
ist.
Irgendjemand in Deutschland, der so ein Standing hat, der in jedem Haushalt so, also Thomas Gottschalk oder
wahrscheinlich
oder
entwickelt
Stefan
sich ja
Raab
auch in die Richtung.
Oder. Nee, aber so in der Größenordnung, es kennt ihn wirklich jeder.
Es kennt ihn jeder. Also ich würde tatsächlich sagen, dass auf verschiedenen Ebenen, also natürlich
ja,
durch seinen
Günter Jauch.
Genau, ja, das ist so die Dimension.
In dieser Größenordnung. Das muss man sich
ohne einen von den dreien auch nur in die Nähe.
Nee, schon klar.
Aber das ist jeder kennt
Dieter
Trump.
Bohlen.
Ja, genau. Ja, genau.
So in der Richtung.
Das ist so und die Leute haben nicht das Gefühl und sie wissen manches nicht. Es ist tatsächlich eine polarisierte Gesellschaft, aber es sind nicht auf jeder Seite 50% so massiv polarisiert, sondern es sind da 10% von 50% polarisiert und der Rest sagt, ach, wahrscheinlich kriegt ihr die Wirtschaft besser zum Laufen.
Punkt. So zumal die Jahre 2016 bis 2020 jetzt zumindest mal im kollektiven Gedächtnis der USA jetzt auch nicht so fürchterlich waren.
Ja, ich will es aber die Wählerinnen und Wähler in den USA auch nicht entschuldigen, weil es liegt ja genug vor, um das zu
absolut,
vermeiden.
Absolut,
aber ich möchte auch noch eines sagen, das beginnt ja jetzt auch, aber ist natürlich alles viel zu spät. Die Demokraten haben es einfach versäumt, jemanden aufzubauen. Und auch Joe Biden hat es versäumt, jemanden aufzubauen. Joe Biden war offensichtlich lange genug der Meinung, dass Kamala Harris jetzt nicht diejenige ist, die ihn beerben sollte, hat aber gleichzeitig auch keine anderen aufbauen lassen oder hochkommen lassen, hat im Prinzip die Primaries ausgesessen. Das ist tragisch, aber es ist auch falsch, weil dass er alt war, das wussten ja alle.
Jo.
Dass es jetzt am Ende ein bisschen schneller mit dem Abbauen war, das ist möglich. Das hat man auch schon bei anderen erlebt.
Kann uns jedem passieren.
Aber wie gesagt, die ganze Partei hat sich nicht getraut, neben beiden jemanden aufzubauen. Und dann deshalb musste diese Ad-Hoc-Aktion am Ende kommen. Ich glaube, Harris hat da noch das Beste rausgeholt,
echt?
Was rauszuholen war. Ich sehe nicht, ich sehe
Dein Smartphone klingelt Kamala Harris.
Nein, ich sehe keine großen Fehler bei Harris.
Ja.
Ich meine, Harris ist Harris und die Lage war, wie sie ist. Und die Ausgangslage war, wie sie ist. Und ich sehe in der Kampagne nicht das große Problem. Ich glaube, man musste immer die Demokraten hätten normalerweise, um Trump zu verhindern, keine schwarze Frau aufstellen dürfen. Es war aber niemand anders da.
Ja.
Aber das Land ist viel zu rassistisch und zu frauenfeindlich, als dass ausgerechnet in der Konstellation Harris gewählt worden wäre. Das gehört halt mit. Das ist nicht der allein ausschlaggebende Grund, aber der wird bei uns gerne mal so ein bisschen weggewischt. Aber das ist natürlich ein Grund. Es gibt auch viele weiße Frauen und es gibt auch viele schwarze Männer, die keine Frau als Präsidenten wollen.
Gut, lieber Frank, ganz herzlichen Dank. Das war schon wieder viel mehr, als ich erwartet habe. So viel gelernt. Ihr Lieben da draußen, ab sofort jeden Dienstag das Spezial 61 Millionen. Die Unterzeile lautet dann so Wahlkampf und Strategien mit Frankie und Joe. Nee, ja. Wissen wir noch nicht, wie die Unterzeile heißt. Überlegen wir uns noch. Alles
ist ja wieder mein Job. Ja.
Ist wieder dein Job. In deinem Wikipedia-Eintrag, weißt du, was das erste Wort ist, was da steht?
Nee.
Frank Staus ist Werbetexter.
Ja, naja, muss ich sagen, war ich jetzt auch 20 Jahre nicht so falsch. Ne?
Nee, ich finde das auch gar nicht, ich finde das auch gar nicht schlimm.
Ich habe schöne Spots gemacht.
Ja.
Für Clausthaler.
Ja.
Für Bauerjoghurt.
Reden wir nicht alle heute noch über Clausthaler und Bauerjoghurt.
Naja.
Lieber Frankie, bis zum nächsten Dienstag, dann werden wir uns vielleicht Robert Habeck vornehmen. Gerne. War das schlau, dieser Move hier mit diesem Swiftie-Armband?
Da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner.
Naja, aber du bist Wahlkampfexperte.
Nein, ich fand das, mir ist das alles zu soft.
Oder?
Das ist nicht, was gerade gefragt ist. Es unterscheidet ihn natürlich. Ich kann die Strategie dahinter sehen. Sie steht ja quasi drauf.
Er will weich sein. Er will.
Ja, genau. Aber ich finde, er hat ein Riesenpotenzial, aber irgendwann, weißt du, ich meine, Sigi Gabriel hatte auch ein Potenzial, aber ja. Wenn du dann irgendwann an die 60 zugehst, dann ist das mit dem Süchtling. Talent langsam
ja,
vorbei.
Ja. Also wie Robert Habeck trotzdem Kanzler werden kann, erklären
wir. Ich finde, die haben gute Möglichkeiten.
Erklären wir euch nächsten Dienstag, nicht ja. Verraten, lieber Frankie.
Ja. Das zahlt mich auch keiner dafür.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.